Und Herr, wir wollen dich wirklich loben, weil dein Wort uns dazu ermutigt, weil du uns dazu gemacht hast, weil, wie wir es in dem Zeugnis gehört haben, es auch so ist, dass es nirgendwo anders die Fülle gibt als bei dir. Und Herr, auch wenn wir uns mit schwierigen Texten im Moment im Propheten Hesekiel beschäftigen, wollen wir dich um deine Leitung bitten, wollen dich darum bitten, dass du uns das heute mitgibst, was dir wichtig ist für uns persönlich. Amen. Wie gesagt, wir sind unterwegs im Propheten Hesekiel, lesen nach einem Bibelleseplan für diejenigen, die jetzt vielleicht das erste Mal im Gottesdienst sind oder noch nicht so häufig dabei waren, nach einem Bibelleseplan den Propheten durch, können uns darüber austauschen in einer Gruppe. Und am Sonntag lesen oder hören wir dann von den Texten, die wir gelesen haben, entweder eine Zusammenfassung oder aber eine Vertiefung. Ich habe gedacht, ich fange heute mal an, indem ich euch einige Bilder zeige und ihr einfach mal ratet, wer ist hier der Maler und wie heißt dieses Bild? Also, das ist das erste Bild. Wer ist hier der Maler? Und wie heißt dieses Bild? Monet ist der Maler, das stimmt. Und wie heißt dieses Bild? Ist ja eigentlich ganz simplen Namen. Sonnen? Ja, fast. Es ist der Sonnenaufgang. Das Bild hat noch einen zusätzlichen Namen, das heißt Impression Sonnenaufgang. Es war das entscheidende Bild, das eine ganz neue Zeit eingeläutet hat in der Malerei. Um es ganz kurz zu sagen, ich habe es ja auch nur gelesen, ein Realist schaut 10-mal hin und malt einen Strich. Ein Impressionist schaut 1-mal hin und malt 10 Striche. Und diese Striche haben dann mit der Wirklichkeit manchmal gar nichts zu tun. Also das war eine ganz neue Richtung. Sieht aber nett aus, ja, aber wurde von den Realisten sehr kritisch gesehen. Ein weiteres Bild. Wie heißt das Bild und wer ist der Maler? Rembrandt, ey, seid gut. Ja, Rembrandt hat dieses Bild gemalt. Und wie heißt es? Sturm, Sturm, Stillung, ja, es gibt sich vom Bild, ja. Christus im Sturm auf dem See Genezareth. Was ist das Spannende an diesem Bild? Ja, nicht das Helldunkel. Es gibt in diesem Bild etwas, was eigentlich nicht stimmt, aber die Interpretation des Malers ist. Nee, sind da zwei Schiffe? Ja. Nein. Ich hätte es nicht richtig. Wow, der Willi ist richtig gut. Du hast 13 Jünger auf diesem Schiff. Und die Frage ist, warum 13 Jünger? Weil Rembrandt sich selber dort reingemalt hat und gesagt, ich sitze mit den Jüngern in einem Boot. Das fand ich einen ganz spannenden Gedanken, den er darüber gebracht hat. Ja, und dann natürlich ein sehr bekanntes Bild. Wie heißt es? Wer hat es gemalt? Wer hat es gemalt? Nicht Dürer. Ja, wow, woher wisst ihr sowas alles? Ich musste mir das anlesen. Matthias Grünwald hat es gemalt, Isenheimer Altar. Ihr seht den Johannes, wie er mit einem proportional übergroßen Finger, das passt eigentlich nicht, auf Jesus zeigt. Also wenn ihr dann mal seht, Jesus ist absolut der Mittelpunkt, du kannst so Halbkreise hier malen, dass du deutlich mal siehst, ja, das ist bewusst so gemalt. Und Grünewald wollte deutlich machen, dass hier deutlich wird, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das hat er versucht, durch dieses Bild deutlich zu machen. Diese Bilder, die ich euch gezeigt habe, sind Klassiker der Kunstgeschichte, also zeitlose Gemälde, die haben die Jahrhunderte überdauert. Das nächste Werbeplakat weiß schon nach ein paar Tagen niemand mehr. Aber wer Kunstgeschichte studiert, der wird diese Bilder wahrscheinlich kennen. Der muss sich das nicht so mühsam anlesen wie ich. Aber so wie es Klassiker der Kunstgeschichte gibt, so gibt es natürlich auch Klassiker der Literaturgeschichte. Also es gibt literarische Werke, die sollte man kennen. Und wer Literaturgeschichte studiert, der wird diese Werke auch kennen. Und natürlich gibt es auch Klassiker in der christlichen Literatur. Also Werke, die man kennen sollte. Davon gibt es natürlich einige, wie die Pilgerreise von Bunyan oder so. Aber ich habe jetzt eher an dieses Buch gedacht von James I. Packer, Gott erkennen. Das ist absoluter Klassiker, den man gelesen haben sollte. Also er beschreibt hier, wie ist Gott? Und das ist ein Buch, das immer wieder aufgelegt worden ist. Und an dieses Buch habe ich gedacht, als ich den Text angeschaut habe, über den wir uns heute Morgen austauschen wollen, beim Propheten Hesekiel. Und danach habe ich dann auch die Predigt genannt. Ich habe sie genannt, Erkenne deinen Gott. Also vielleicht habt ihr die Bilder, die ich euch eben gezeigt habe, gekannt, dass ihr wusstet, so ist es. Aber wenn ihr ein Bild von Monet seht, dann weil wisst ihr, das ist kein Rembrandt und umgekehrt. Also am Pinselstrich erkennt man manchmal, das ist der Maler. Und so erkenne ich manchmal auch am Handeln Gottes, wie Gott ist. Und darum geht es ja, erkenne deinen Gott. Wenn ich jemanden erkenne, das ist auch so ein Wort, mit dem gehen wir ja nicht um, ja, erkenne mich mal oder so, Erkennungsdienst, das kennen wir. Aber wenn ich jemanden erkenne in biblischem Sinne, dann lerne ich ihn kennen. Das heißt, ich entdecke Neues über ihn. Erkenne deinen Gott heißt, lerne Neues über deinen Gott kennen. Darf ich es mal als Frage formulieren? Was hast du in dieser Woche Neues über deinen Gott kennengelernt? Wo bist du da gestanden, hast gesagt, wow, das habe ich noch gar nicht gewusst über meinen Gott. Oder, ja, das habe ich schon mal gewusst, aber ich habe es mir wieder neu bewusst gemacht. Das ist mir wieder neu wichtig geworden. Ich kann Liebesbriefe auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise lesen. Der Hugo kann darauf achten, ist das auch logisch, was die Hertha schreibt? Ja, oder macht es keinen Sinn? Der Egbert kann sich anschauen, beherrscht die Erika die neue deutsche Rechtschreibung in dem, was sie macht? Ich glaube aber, dass der Claudius es am besten macht, wenn er beim Lesen des Briefes von der Clara sich fragt, was entdecke ich Neues über die Clara? Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, wie Bibellesen lebendig bleibt. Also es ist nicht so, auch bei mir nicht so, dass man das Buch immer aufschlägt und denkt, ah super, ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute macht. Das gibt es auch durchaus durch Durststrecken, aber als Ganzes gesehen glaube ich, wenn ich mich frage, was lerne ich Neues über Gott, wenn ich die Bibel aufschlage, das heißt, den Herrn zu erkennen. Und das freut Gott offensichtlich. Und es geht mir heute Morgen darum, drei Charaktereigenschaften Gottes besonders zu betonen, weil Hesekiel sie betont. Und ich möchte mich herausfordern lassen, erkenne deinen Gott. Und die Themen werden sein, erkenne deinen Gott als deinen Schöpfer, erkenne Gott als den Zuverlässigen und erkenne Gott als deinen Erlöser. Also zunächst einmal erkenne Gott als deinen Schöpfer. In dem Textabschnitt, den wir in dieser Woche gelesen haben, kam auch Hesekiel 21, Vers 35 vor. Ist jetzt aus dem Zusammenhang, aber nicht sinnentstellt. Da heißt es, an dem Ort, wo du geschaffen bist, in dem Land deiner Herkunft, werde ich dich richten. Also ein sehr ernstes Wort. Der Kontext ist, dass Gott das Volk Ammon, die Ammoniter hier, anspricht. Und dass der ganze Text, den wir gelesen haben, sich ja damit beschäftigt, dass Gott die Nachbarvölker Israels richten wird. Also zunächst mal ging es gegen Israel, das war letztens das Thema mit Hesekiel 16. Jetzt geht es eher um die Nachbarvölker. Warum kann Gott das machen? Warum kann Gott ein Volk wie Ammon richten? Das ist natürlich die Frage. Und die Antwort ist, Ammon und jeder Einzelne dieses Volkes wurde von Gott geschaffen. Das ist die Begründung hier. Ja? An dem Ort, wo du geschaffen wurdest im Land deiner Herkunft, werde ich dich richten. Wir haben auch noch andere Texte, wo Gott es noch expliziter begründet, aber das war jetzt mal mein Fundus, aus dem ich was herausnehmen konnte. Und das gilt auch für mich. Und das ist mir heute Morgen ganz wichtig. Gott ist mein Schöpfer. Das betonen wir immer wieder und das ist ja auch richtig, wenn es um Biologieunterricht geht und Argumente gegen die Lehrerin oder so zu haben. Ja, Gott ist mein Schöpfer. Gott ist mein Schöpfer. Ich habe das bewusst so genannt. Nicht nur ein Schöpfer. Wenn wir gegen die Lehrerin oder den Lehrer im Biounterricht argumentieren, dann kommen wir auch von dieser Sparte her. Gott ist ein Schöpfer, ja? Gott ist der Schöpfer oder so. Aber hier geht es darum, Gott ist mein Schöpfer. Das bedeutet, für das, was ich tue, bin ich Gott verantwortlich. Das ist ein Denken, das aus unserer Gesellschaft so gut wie komplett verschwunden ist, auch wenn es noch in einigen Gesetzen drinsteht. Was ich eher lese ist, gehe verantwortlich mit deiner Umwelt um. Und das ist ja auch gut, wenn ich mit der Umwelt verantwortlich umgehe. Aber die Umwelt an sich ist keine eigene Größe. Und vor allem als Christ bin ich meinem Schöpfer verantwortlich. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass ich bei größeren Entscheidungen mich frage, was sagt Gott jetzt dazu? In deiner Firma fragst du dich das manchmal. Du hast eine Prokura, du musst eine Entscheidung treffen und dann denkst du, okay, die muss ich ja von meinem Chef verantworten, oder? Also was wird der wohl dazu sagen? Um wie viel mehr sollte ich mich fragen, und was sagt Gott jetzt dazu? Ich muss euch sagen, diese Frage sollte in meinem Leben viel häufiger da sein. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, hey, diese Frage stelle ich leider viel zu wenig, aber sie drückt das aus. Gott ist mein Schöpfer. Ich bin vor ihm verantwortlich. Wenn Gott mein Schöpfer ist, dann ist aber auch die Frage geklärt, was macht mein Leben wertvoll? Die Gemälde, die wir uns eben angeschaut haben, die kannst du nicht bezahlen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die sie bezahlen könnten, aber ich bin mir sicher, du kannst sie nicht bezahlen. Vor allen Dingen der berühmte Maler gibt diesem Bild seinen Wert. Meine Bilder könnte ich nicht so teuer verkaufen, würden auch nicht so toll aussehen. Aber es ist auch wichtig, wenn ich auf der Suche nach meinem Selbstwert bin, dann höre auf, bei dir selber zu suchen und deinen Wert in deinem Beliebtsein, in deinem Erfolg, in deinem Auto oder in deiner Küchenmaschine oder irgendwas zu suchen. Du bist ein Geschöpf Gottes. Das macht dich wertvoll. Ich könnte eigentlich so ein T-Shirt tragen, ja, gemacht von Gott. Das ist, was mich wertvoll macht. Und wenn Gott mein Schöpfer ist, dann bedeutet das auch, dass mein Leben ihm gehört. Er kann mit meinem Leben machen, was er will. Das hilft mir bei schwierigen Lebenssituationen, dass ich daran denke, Gott ist mein Schöpfer. Gott als Schöpfer zu erkennen, heißt auch, ich erkenne Gott als meinen Schöpfer an. Und er kann mit meinem Leben machen, was er möchte. Die Bilder, die ihr gesehen habt, die gehörten ursprünglich den Malern. Und sie konnten damit machen, was sie wollten. Sie haben sich dafür entschieden, diese Bilder auszustellen. Sie hätten es dir aber auch als Geschenkpapier mitgeben können. Ja, also das stand ganz in ihrem Belieben, weil sie die Schöpfer dieser Bilder sind. Und wenn Gott mein Schöpfer ist, dann kann er auch über mein Leben verfügen. Und diese Erkenntnis, Gott, du darfst es, kann mir ganz schwer über die Lippen kommen. Aber es ist gelebtes, Gott ist mein Schöpfer. Dass ich sagen kann, Gott, du darfst Krankheit in mein Leben legen. Du darfst dieses Unglück zulassen. Du darfst diese unverständliche Situation zulassen. Ich verstehe nicht, warum du das tust. Aber weil du mein Schöpfer bist, deswegen weiß ich, deine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Und du weißt, wie ich am besten funktioniere, wie ein Ingenieur eine Maschine kennt und weiß, wenn sie das und das tut, dann ist sie überlastet, dann funktioniert es nicht mehr. So kennst du mein Leben. Und du weißt, was gut ist für mich. Gott sagt mir, als mein Schöpfer, du bist dazu geschaffen, tiefe Freude und Glück zu erleben durch die Beziehung zu mir. Aber weil ich mein Glück woanders suche als bei Gott, merke ich dann irgendwann, wir haben es gehört, dass Geld und Beziehungen, Anerkennung und Bildung können die Leere in meinem Leben nicht ausfüllen. Das kann nur Gott, weil ich dazu gemacht bin, eine tiefe Beziehung zu ihm zu haben. So sagt es mir Gott in seinem Wort, und es ist schlau, Gott darin zu glauben und ihm zu vertrauen. Und deswegen komme ich damit zum Zweiten, erkenne deinen Gott als den Zuverlässigen. Vielleicht noch, um euch mit in diesen Gedanken hineinzunehmen, Gott ist zuverlässig in seinen positiven Aussagen, aber auch in seinen Gerichtsandrohungen. Das haben wir im Buch Hesekiel jetzt wirklich häufig gesehen. Und nachdem Gott 24 Kapitel lang deutlich gemacht hat, dass Gericht über Israel und Juda kommt. 24 Kapitel lang. Das ist ein ganz besonderer Adventskalender. Da geht es dann von Kapitel 25 bis 32 um das Gericht über die Nachbarvölker Israels. Das kommt. Ihr seht hier die Nachbarvölker Israels, ich habe sie jetzt mal rot eingekreist. Und Hesekiel muss dieses Gericht voraussagen, das Gericht über Ammon, über Moab, über Edom, über die Philister, über Sidon. Das ist so relativ kurz abgehandelt, relativ. Und dann nimmt er sich ausführlich Zeit, um über Tyrus zu reden und über Ägypten. Und wir haben hier immer wieder die Abwechslung zwischen gewissen Offenbarungszyklen, die Gott ihm gibt, und dann redet Hesekiel eben zum Volk. Und das sind ja 7 Nationen, und diese Gerichtsreden finden also parallel zur Belagerung Jerusalems, zur Einnahme und Zerstörung Jerusalems statt. Also der Hesekiel, haben wir noch im Kopf, der ist ja da in Babylon und dort gibt er ja seine Prophezeiungen weiter. Der Grund für das Gericht, auch das habt ihr gelesen, über die Völker ist vor allen Dingen ihre Schadenfreude und ihr brutales Vorgehen gegen Israel. So lesen wir es zum Beispiel in Kapitel 26, Vers 2, oder ihr habt es gelesen, weil Tyrus über Jerusalem sagt, haha, zerbrochen ist das Tor der Völker, darum spricht der Herr. Siehe, ich will an dich, Tyrus, und werde viele Nationen gegen dich heraufführen. Also Tyrus ist schadenfroh, Gott greift ein. Oder in 25,12 heißt es, weil Edom mit Rachsucht gegen das Haus Juda gehandelt hat und sie sich sehr schuldig gemacht haben, darum werde ich meine Hand gegen Edom ausstrecken. Wenn Menschen Gottes Volk antasten, dann sieht es zunächst mal so aus, als ob gar nichts passieren würde. Also wenn ihr so Berichte von Open Doors liest, dann denkt ihr, hey, warum passiert es so? Dann findet ihr euch wieder in Offenbarung 12, die Märtyrer, die sagen, Herr, warum greifst du denn jetzt nicht ein? Aber wenn ich in die biblische Geschichte schaue, dann lehrt mich diese Geschichte, irgendwann bekommen es die Verfolger des Volkes Gottes mit dem Vater seiner Kinder zu tun. Das wird immer wieder deutlich, auch im Propheten Hesekiel. Und dieses Prinzip gilt für Israel als Volk, aber es gilt auch für uns als Gemeinde Jesu. Das wissen wir auch im Neuen Testament. Der Paulus, bevor er Jesus kennengelernt hat, der hat die Gemeinde Jesu verfolgt. Und Jesus erscheint ihm und fragt ihn, was verfolgst du mich? Also, wer Gottes Kinder verfolgt, der bekommt es, mit Jesus selbst zu tun. Das ist ein Prinzip. Das will ich gerne mitnehmen, auch aus dem Propheten Hesekiel. Und wenn du wegen deines Glaubens leidest, Nachteile erlebst, dann tut das weh. Das fühlt sich nicht gut an. Nur weil ich zu Jesus gehöre, ausgegrenzt zu werden. Aber es kann eine Hilfe sein, zu wissen, Gott wird sich darum kümmern, auch wenn es dauert. Und deshalb darf ich die Hände falten und muss nicht die Fäuste heben. Ich weiß, der Herr wird für mich kämpfen und die Situation vielleicht auch dazu benutzen, um mich ihm ähnlicher zu machen. Auch in unserem Text steht Gott zu seinem Volk. Und weil diese anderen Völker Israel verachtet haben oder verfolgt haben, streckt Gott jetzt seine Hand gegen diese Völker aus. Und dabei benutzt er zumeistens Babylon. Nicht ausschließlich, aber meistens, um diese Völker zu richten. Aber das eigentliche Ziel der Gerichte über die Nationen lesen wir in Kapitel 28, Vers 26. Da sagt Gott in Kapitel 28, Vers 26, und sie werden in Sicherheit darin wohnen und Häuser bauen und Weinberge pflanzen und sie werden in Sicherheit wohnen, wenn ich Strafgerichte geübt habe an allen, die sie verachteten aus ihrer Umgebung und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, ihr Gott. Also dieses Gericht ist ein Zeichen für die Völker, Gott ist Gott. Aber es ist auch ein Zeichen für Israel, dass Gott wirklich der Herr ist. Also es ist eine Proklamation, könnte man sagen, für die Tatsache, Gott ist der Herr und er sitzt auf dem Thron. Nicht die Völker haben das Sagen. Und ich meine, die Völker, die wir hier lesen, das waren damals die bestimmenden militärischen Mächte. Die Völker können nicht das tun, was sie wollen. Die Gerichte zeigen, Gott hat das Sagen und er macht, was er will. Und gerade dann die Gerichtsreden über Tyros, denen wir uns jetzt nähern, zeigen, wir müssen Gottes Wort ernst nehmen. Wenn Gott nicht gleich handelt, und das hat er im Fall von Tyros nicht gleich gemacht, dann heißt es nicht, Gott wird nicht handeln. Absolut nicht. Er lässt sich einfach Zeit. Aber dann erfüllt er sein Wort sehr genau. Also Gott ist absolut zuverlässig in dem, was er in seinem Wort sagt. Tyros. Wer oder was war Tyros für eine Stadt? Wenn wir heute Tyros vergleichen müssten, würden wir sagen, Tyros war wahrscheinlich so wie heute New York. Also Handelszentrum schlechthin. An Tyros ging da kein Weg vorbei. Und in Kapitel 26 und 27 beklagt dann Hesekiel diese berühmte und mächtige Stadt. Einmal über die der zerstörten Schönheit und dann über den brachliegenden Handel. Damals konnte sich niemand vorstellen, dass das wahr wird, was der Hesekiel in Kapitel 26 sagt. Und ich möchte es mal lesen, Kapitel 26 in Hesekiel, Vers 7 bis 9, und ich lese dann noch 12 bis 14. Also Kapitel 26, 7 bis 9. Denn so spricht der Herr: Herr, siehe, ich lasse Nebukadnezar, den König von Babel, den König der Könige, von Norden her über Tyrus kommen, mit Pferden und Wagen und Reitern und einem Aufgebot und mit viel Volk. Deine Töchter wird er auf dem Feld mit dem Schwert erschlagen, und er wird Belagerungstürme gegen dich aufstellen und einen Belagerungswall gegen dich aufschütten und Langschilde gegen dich aufrichten. Und den Stoß seines Mauerbrechers gegen deine Mauern richten und deine Türme mit seinen Brecheisen niederbrechen. Dann Vers 12. Und sie werden dein Vermögen rauben und deinen Handelsgewinn plündern und deine Mauern abbrechen und deine prächtigen Häuser niederreißen und deine Steine und dein Holz und deinen Schutt werden sie mitten ins Wasser schütten. Und ich werde das Getön deiner Lieder zum Schweigen bringen und der Klang deiner Zithern wird nicht mehr gehört werden. Und ich werde dich zum kahlen Felsen machen, ein Trockenplatz für Netze sollst du werden. Du wirst nicht wieder aufgebaut werden, denn ich, der Herr, habe geredet, spricht der Herr. Was würdest du heute denken, wenn jemand sagt, New York wird ein Trockenplatz für Netze sein? Da wird niemand mehr wohnen. Manhattan? Nie gehört. Was ist denn das? Ist das irgendein Dorf? Das, was hier steht im Propheten Hesekiel, ist buchstäblich so geschehen. Nebukadnezar hat Tyrus 13 Jahre lang belagert, von 585 bis 572. Die Stadt fiel und die meisten der Bewohner waren aber auf eine Insel geflohen, die 1 Kilometer mehr einwärts, so sagt man wahrscheinlich, mehr einwärts lag. Und deswegen sagt Gott in Kapitel 29, Vers 18, auch ein spannender Vers, Nebukadnezar hat für mich gearbeitet. Fand ich eine interessante Formulierung. Also du schaust die Nachrichten, aber du blickst nicht, da gibt es Leute, die arbeiten für Gott, weil sie das Gericht an anderen ausüben. Und er sagt, Nebukadnezar hat für mich gearbeitet, hat Tyrus belagert, 13 Jahre hat er für mich gearbeitet, aber Lohn ist ihm nicht zuteil geworden und deshalb gebe ich ihm Ägypten als Ausgleichszahlung, fasse ich mal zusammen. Es wurde ihm kein Lohn zuteil, denn als er die Stadt einnahm, waren die Bewohner weg. Die waren auf die Insel geflohen und die konnten sie super verteidigen. Da kam Nebukadnezar eben nicht hin. Das heißt, er hat keinen Lohn bekommen und er hat diese Stadt zerstört, aber Tyrus blieb eine mächtige Stadt. Das war nicht das Ende von Tyrus. Und dann ging es weiter. Genau wie es hier beschrieben ist, da gab es, das kennt ihr aus der Schule, aus dem Geschichtsunterricht, 333 bei Issus Keilerei. Was gab es da? Alexander der Große gegen Persien. Wow, ich sag, schon mit den Bildern habe ich gestaunt. Ihr seid gut. Ja, er kämpft gegen Persien. Er gewinnt zwar diese Schlacht, aber er versucht jetzt, weil die Perser ja immer noch eine große Flotte hatten, ihnen die Häfen zu entziehen, unter anderem einen der großen Häfen und einen der Verbündeten Tyros. Und Alexander sagt, der Hafen wird zugemacht, nichts mehr hier. Und Tyros sagt, bleib mal da auf der Küste und träum weiter, du wirst uns hier eh nicht erreichen. Und dann macht Alexander genau das, was wir hier gelesen haben. Er nimmt die Steine der Stadt, er holt sich vom Libanon das Holz und er beginnt eine Landbrücke zu bauen. Er packt sie wirklich ins Wasser, die Stadt. War dann relativ schwierig, weil die Tyrer, die konnten sich super verteidigen. Alexander blickte, das schaffe ich nicht allein mit dieser Landbrücke, dann hat er sich Schiffe zusammengestohlen. So hat er eine Flotte aufgebaut, war alles gestohlen. Und dann hat er mit der Flotte und dieser Landbrücke, die er gemacht hat, die Stadt auf dem Meer dann schlussendlich zerstört. Und sie ist nie wieder aufgebaut worden. Es gibt heute eine Stadt, natürlich, die heißt Tyros, aber die ist nicht auf den Ruinen der alten Stadt aufgebaut worden. Die Ruinen der alten Stadt sind heute UNESCO-Welterbe. Ja, Museum. Aber da ist kein Leben. Trockenplatz für Netze. Hesekiels Prophezeiung über Tyros ist deshalb so interessant, weil sie so konkret in Erfüllung gegangen ist. Du kannst von dieser Prophezeiung vorher gar nicht merken, wie kann denn das irgendwie hier zusammenspielen, aber genau so war es. Und es zeigt, Gott kennt meine Zukunft sehr genau und deshalb kann ich ihm vertrauen. Das, was er zusagt, hier ist es ein Gerichtswort, aber auch in positiven Aussagen, darin ist er absolut zuverlässig. Seine Gerichtsandrohungen sind wahr, aber auch seine Verheißungen. Und deshalb will ich sein Wort ernst nehmen. Und nicht einfach nur auf Durchzug schalten, wenn Gott redet, sondern es mir merken und es tun. Wir sind so oft überrascht, was in unserem Leben uns begegnet. Gott ist von unserer Zukunft nicht überrascht. Er kennt unsere Zukunft und deshalb kann ich beten, danke Vater, du hast die Situation jetzt schon lange gesehen und du hast auch einen Plan, auch wenn ich planlos bin, aber du hast einen Plan, wie ich damit umgehen kann. Und so darf ich einfach um Weisheit bitten, dass Gott mir Weisheit gibt, wie ich damit umgehen soll. Übrigens sind die Gerichte gegenüber den Nachbarvölkern, die sind auch so eingetroffen, wie Gott es angedroht hat. In Hesekiel stellt sich Gott aber nicht nur als der Zuverlässige dar, sondern auch als der Erlöser und Retter. Ach, das habe ich vergessen, euch zu zeigen. Das ist dieser Wall, den der Alexander gebaut hat. Das war dann schlussendlich wie eine Lahnung, dass wenn du heute bei Google mal guckst, dann ist das nur noch eine Halbinsel. Ja, also das war wie so eine Lahnung, wo dann der Sand gegengetrieben ist und dann wurde es immer breiter, breiter, breiter und irgendwann konntest du dann rüberfahren. Ja, erkenne deinen Gott als deinen Erlöser. Und da möchte ich lesen, ein spannendes Kapitel noch einmal, letztes Kapitel heute, Hesekiel 18. Vers 29 bis 32. Kapitel mit bisschen Sprengstoff. Aber das Haus Israel sagt, der Weg des Herrn ist nicht recht. Sind meine Wege nicht recht, Haus Israel? Sind nicht vielmehr eure Wege nicht recht? Darum werde ich euch richten, Haus Israel, jeden nach seinen Wegen, spricht der Herr, Herr. Kehrt um. Und wendet euch ab von allen euren Vergehen, dass es euch nicht ein Anstoß zur Schuld wird. Werft euch von euch alle eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, wozu wollt ihr sterben, Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr, Herr. So kehrt um, dass ihr lebt. Den Text hätte ich euch auch zeigen sollen, ja. Israel erlebt notvolle Situationen und erkennt nicht, Gott will durch die Not Israel zurückrufen. Sie sollen erkennen, ihre Wege sind nicht recht. Und sie sollen eben von diesen falschen Wegen umkehren. Sonst laufen sie buchstäblich in ihr Verderben. Sie laufen in den Tod, sie laufen in die ewige Trennung von Gott. Und das ist auch mein Schicksal, wenn ich ohne Gott unterwegs bin. Tod in der Bibel hat eine doppelte Bedeutung. Zum einen heißt Tod natürlich, mein Herz schlägt nicht mehr. Ja, ich fühle den Puls, da ist kein Puls mehr. Aber die dramatischere Seite ist Trennung. Also Trennung natürlich von Menschen, aber auch Trennung, und das in Ewigkeit, von Gott. nicht weil ich moralisch so schlecht gelebt habe, sondern weil ich nicht eingesehen habe. Das ist der Punkt. Ich bin ein Sünder und ich brauche Gottes Vergebung, weil ich Gott aus meinem Leben ausgeklammert habe. Und weil ich nicht konkret gekommen bin und gesagt habe, ich bekenne dir meine Schuld, ich tue Buße, haben wir vorhin gehört, bitte nimm du mich als dein Kind an. Das bedeutet es ja, konkret Buße zu tun, umzukehren zu Gott. Diese Beziehung habe ich nicht, wenn ich sie nicht beginne mit Gott. Und wenn Sie drin sitzen und sagen, die habe ich auch nicht, dann eine Einladung nach dem Gottesdienst, stehen hier vorne Mitarbeiter, auf die können Sie gerne zugehen, Ihnen Ihre Fragen stellen und im Gebet gemeinsam zu Gott kommen, erleben, Gott ist wirklich derjenige, der zuverlässig ist, der sein Wort hält und der Schuld vergeben möchte. Er ist nicht nur mein Schöpfer und zuverlässig, sondern er ist auch mein Erlöser. Und weil er Gott ist, kann er das Unrecht nicht einfach durchgehen lassen. Das sehen wir hier bei Hesekiel. Er muss Unrecht richten. Davon redet Hesekiel immer wieder. Ich bin in Hesekiel 18. Und Hesekiel 18 ist auch deshalb ein bekanntes Kapitel, wenn man weiter vorher liest, weil dort steht, ein Sohn soll nicht an der Schuld seines Vaters mittragen. Daraus wird das Prinzip abgeleitet, die Sünden der Väter haben mit den Kindern nichts zu tun. Man sollte dieses Thema nicht überbetonen, aber die Bibel zeigt sehr deutlich, dass Sünden der Väter Auswirkungen auf Kinder haben können, nicht müssen. Das ist kein Automatismus, aber es kann so sein. Das zeigt mir mein Alltag. Wenn mein Vater trinkt oder meine Mutter die Ehe bricht, dann haben Kinder unter diesen Sünden zu leiden. Da kann ich nicht sagen, nö, das hat keine Auswirkungen auf mich. Der Hesekiel hier in unserem Text zeigt sehr deutlich, dass die Wegführungen damit zu tun haben, weil die Väter viele Jahre vorher gesündigt haben. Das ist doch das Thema bei Hesekiel. Eure Väter haben gesündigt, ihr natürlich auch, aber auch um der Sünden eurer Väter willen erlebt ihr jetzt diese Katastrophe, die ihr erlebt. Wir haben unsere Serie begonnen mit den Klageliedern. Klagelieder 5, Vers 7 bestätigt das schwarz auf weiß. Da steht, unsere Väter haben gesündigt, sie sind nicht mehr, also sie sind tot, wir aber tragen ihre Schuld. Also das ist, was Jeremia deutlichst schreibt. Und wenn du jetzt mitgedacht hast, sagst du, Moment, das bringt mich aber in ein Problem. Das ist ein klarer Widerspruch. Das Kapitel sagt eindeutig hier, die Söhne sollen nicht mittragen an der Schuld der Väter. Und die ganze Situation sagt, die Söhne tragen mit an der Schuld der Väter. Was ist jetzt die Lösung? Es wäre gemein zu sagen, aber vielleicht wäre es gut zu sagen, überlegt es doch mal zu Hause. Weil man sich dann selber damit beschäftigt. Ich habe mich länger damit beschäftigt. Ich habe einmal das, auch vor allen Dingen das Alte Testament durchgelesen, um zu zeigen, wo überall haben Söhne oder leiden Söhne unter der Schuld der Väter. Und das sind Haufen Stellen, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, wo das explizit sogar gesagt wird. Aber wie gehe ich damit um, mit diesem Widerspruch? Und ich denke, die Lösung liegt darin, dass Gott es buchstäblich so meint, wie es hier steht. Also das heißt, die Söhne sollen nicht sterben. Also das heißt, ihr Herz hört auf zu schlagen, weil die Väter gesündigt haben. Das war meine These. Und man freut sich, wenn die eigene These bestätigt wird. Und die wird bestätigt. Wenn ihr es mitschreiben wollt, in 2. Könige 14, Vers 6, da lesen wir vom König Amasja. Und der König Amasja, heißt es, tötete die Söhne der Totschläger nicht. Er tötete sie nicht, weil die Söhne nicht für die Sünde der Väter sterben sollen. Wortwörtlich. Also er hat es wortwörtlich so verstanden. Das unterstreicht die wörtliche Interpretation von Hesekiel 18 ist richtig. Der Widerspruch entsteht nur, wenn ich diesen Begriff sterben weiterfasse und sage, naja, sie tragen dann einfach mit oder so. Also ich muss hier sterben wirklich als sterben verstehen. So viel ganz kurz dazu, weil das immer wieder ein Kapitel ist, das heiß diskutiert wird. Und jetzt ganz zum Schluss, Vers 31 wird eine faszinierende Tatsache erwähnt. Die wird dann ab Kapitel 36 ausführlicher beschrieben, aber da reicht mein Predigttext nicht mehr hin. In Vers 31 ist die Rede von einem neuen Herzen und einem neuen Geist. In diesem Zusammenhang könnte man auch sagen, ändert eure Einstellung Gott gegenüber. Aber es greift schon mal vor in die Kapitel, die kommen, auf die ihr euch freuen könnt, die deutlich machen, Gott selbst schafft ein neues Herz. Er gibt mir einen neuen Geist, er gibt mir dieses neue Leben. Das muss ich mir nicht erarbeiten. Das schenkt er mir. Das kann ich geschenkt bekommen. Und damit schafft Gott in mir, was ihm gefällt. So hat es mal der Hebräerbriefschreiber ausgedrückt. Ich finde es faszinierend. Gott gibt mir seinen Geist, er gibt mir Rückenwind, er gibt mir damit das, was ich brauche. Ich liebe Beispiele, auch wenn es nur Beispiele sind und man weiß, so ist es nie passiert, aber da werden manchmal Dinge deutlich. Und ich habe gedacht am Schluss, wie mache ich denn das deutlich, dass Gott mir das gibt, was er selber in mir leben will. Ein Beispiel, das ich auch gehört habe, es gibt Zwillingsbrüder, ich sage jetzt nicht zwei Zwillinge, sondern es ist klar, dass Zwillinge immer zwei sind. Und diese Zwillingsbrüder, die gehen ganz verschiedene Wege. Der eine ist gut bürgerlich, der andere ist kriminell. Und als der Kriminelle kurz vor seiner Verhaftung steht, um hingerichtet zu werden, tauscht der Bürgerliche plötzlich mit ihm seine Kleider. Die Verfolger wissen ja nicht, wer wer ist. Und der bürgerliche Zwilling sagt dann zum Kriminellen, wenn deine Verfolger gleich da sind, dann sterbe ich in deinen Kleidern für dein Leben. Lebe du dann in meinen Kleidern mein Leben. Das ist das, was Jesus getan hat. Er ist in meinen Sündenkleidern für mein Leben gestorben. Für mich gestorben, wo ich hätte sterben sollen. Und jetzt darf ich in seiner Kraft, in seinen Kleidern ein anderes Leben leben. Ein Leben, das Gott groß macht. Ein Leben, durch das ich seine Liebe in meinen Alltag tragen darf. Ja, es ging heute Morgen um das Thema Neues über Gott zu entdecken. Ihn zu erkennen. Ich wünsche mir, dass wir wirklich was Neues über ihn entdeckt haben oder etwas uns neu wichtig geworden ist. Ihr erinnert euch, wir haben ihn als unseren Schöpfer neu erkannt, mit all dem, was damit zusammenhängt. Es hat uns hoffentlich ermutigt, auch zu sehen, Gott ist absolut zuverlässig. Wir können uns auf sein Wort verlassen, auf seine Drohungen, auch auf seine Verheißungen. Und wir haben auch erkannt, Gott ist unser Erlöser. Und dass wir in unserer Beziehung zu Gott heil werden, dass wir in dieser Beziehung zu Gott wachsen, das geht von ihm aus. Das geht nicht von uns aus. Gott fordert uns heraus. Mach den ersten Schritt auf mich zu. Und dann bin ich in dir die Kraft, weitere Schritte zu gehen. Amen.